Vor einigen Monaten habe ich schon angefangen zu überlegen, was ich Martina und Michael wohl zu ihrem Abschied schenken könnte. Und irgendwie ist mir so gar nichts eingefallen. Es sollte ja auch etwas sein, was euch beiden Freude macht. Und das ist irgendwie gar nicht so einfach. Darum war ich einerseits ganz froh, als ihr mit der Bitte an mich herangetreten seid, beim heutigen Gottesdienst die Predigt zu übernehmen. Ich habe gedacht, okay, wenn es das ist, was ihr euch wirklich wünscht, dann will ich euch das Geschenk gerne machen. Auch wenn mir bei dem Gedanken schon ziemlich mulmig zumute war. Also ich empfinde das hier heute als echt große Herausforderung. Auch weil das emotional gesehen nicht so einfach für mich ist. Aber ich habe Martina versprochen, es nicht zu rührselig zu machen. Wir wollen ja schließlich nicht beide in Tränen ausbrechen, zumindest nicht schon gleich am Anfang. Wie einige von euch vielleicht wissen, ich bin ein großer Irland-Fan. Es ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich das letzte Mal dort war. Damals wollten wir, ich war auf einer Freizeit da, zu einer Insel vor der irischen Westküste übersetzen. Und als Boot für den Transfer, oder das Boot, das für den Transfer diente, war nur ein sehr kleines Boot. Obwohl es ein schöner sonniger Tag war, war das Meer, immerhin der Nordatlantik, ziemlich aufgewühlt. Jedenfalls ich als Landratte habe das so empfunden. Anwesende Dozenten von der Seefahrtschule würden das wahrscheinlich ganz anders sehen. Naja, wie dem auch sei, das Übersetzen sollte nur etwa 20 Minuten dauern. Aber schon vor der Abfahrt hatte ich angesichts der Wellenlage doch ziemliche Bedenken. Und durch das Geschaukel auf dem Boot verbesserte sich das Gefühl nicht gerade. Dank einer Reisetablette vorab, die ich selbstverständlich in meinem Medikamentenkoffer dabei hatte, war mein Magen zwar recht stabil, aber die Wellen, das aufspritzende Wasser, das Auf und Ab, das fand ich doch alles recht besorgniserregend. Weil ich aber unbedingt zu dieser Insel wollte, versuchte ich mich davon abzulenken. Ich atmete tief durch und nahm einen Blickwechsel vor. Ich vermied es, weiterhin auf das aufgewühlte Wasser zu schauen. Ich versuchte, das Beunruhigende um mich herum einfach auszublenden und konzentrierte mich ausschließlich auf die friedlich im Sonnenschein liegende Insel, auf die Anlegestelle dort. Und während der ganzen Zeit der Überfahrt hielt ich diesen Punkt fest im Blick. Das war das Ziel, dort wollte ich hin. Und was soll ich sagen, es half. Die Wellen waren zwar immer noch da, das Boot schaukelte auch noch, aber der Blickwechsel sorgte dafür, dass ich mich besser fühlte. Der Predigttext, um den es heute gehen soll, steht in Psalm 37, nämlich die Verse 4 und 5. Auch das war ein Wunsch von Martina und Michael. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dieser Psalm 37 stammt von David. Er schreibt diese Verse als Mann im fortgeschrittenen Alter. Vielleicht ist er auch so um die Mitte 60. Dieser Psalm ist keine Antwort von ihm auf ein spontanes Ereignis, solche Psalmen gibt es ja auch. Nein, David nimmt uns hier mit hinein in die Erkenntnisse und Erfahrungen seines ganzen Lebens, seines Lebens mit Gott. Er lässt uns an seiner Lebensweisheit teilhaben, die er über all die Jahre gesammelt hat. Und die Frage, die er in diesem Psalm versucht zu beantworten, lautet: Warum geht es Menschen, die ohne Gott leben, eigentlich gut? Und solchen, die zu Gott gehören, trotzdem oft schlecht. Ich denke, diese 3000 Jahre alte Frage hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Und viele von uns werden sich das sicher auch schon mal gefragt haben. David selbst hatte ein sehr bewegtes Leben. Er wächst als Hirtenjunge, als Jüngster unter vielen Brüdern auf und wird von einem Tag auf den anderen berühmt, weil er den Riesen Goliath mit nur einer Steinschleuder besiegt. Er wird als Teenager zum König gesalbt und verbringt den größten Teil seiner 20er Jahre eigentlich nur damit, vor König Saul auf der Flucht zu sein. Er flieht ins Exil, kehrt zurück, wird selber König. Er hat große Probleme mit seiner Familie, seine eigenen Söhne trachten ihm nach dem Leben. Und zudem ist er dauernd im Krieg mit irgendwelchen Nachbarvölkern. David hatte also viele Gelegenheiten, um über das Problem der persönlichen Ungerechtigkeit nachzudenken. Und in Psalm 37 bringt er diese Gedanken dann zusammen. Und zu welchem Schluss kommt er bei seinen Überlegungen? Sag dich von Gott los und leb dein Leben ohne ihn. Du kommst auch ohne ihn aus. Nein, ganz im Gegenteil. Seine Antwort lautet: Vertraue auf den Herrn. Habe Freude an ihm. Befiehl ihm deine Wege. Verlass dich auf ihn. Schau auf ihn und hab Vertrauen. David hat in seinem Leben immer wieder die Entscheidung getroffen, Gott mehr zu vertrauen als seinen Gedanken, Gefühlen und Umständen. Er vertraute Gott und besiegte Goliath. Er vertraute Gott, obwohl Saul versuchte, ihn zu töten. Er vertraute Gottes Verheißung und wurde König, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dadurch wurde Vertraue Gott zu seinem Lebensmotto und sein Fazit lautet: Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und er gibt uns den Rat, es ihm gleich zu tun, trotz der großen Ungereimtheiten des Lebens, denen er und denen wir auch immer wieder ausgesetzt sind. Entrüste dich nicht über die Unheilstifter. Mit dieser Mahnung beginnt er seine Ausführung. Das Wort entrüsten, was hier steht, kann auch mit entbrennen oder auflodern übersetzt werden. Es meint dieses Gefühl, das wir sicherlich alle kennen, wenn die Hitze in einem aufsteigt, weil man sich über jemanden so richtig ärgert, wenn das Herz anfängt zu klopfen und das Gesicht ganz rot wird, so pures Adrenalin. Weil Menschen sich rücksichtslos mir oder anderen gegenüber verhalten, ihre Ellbogen ausfahren, ihre Mitmenschen schamlos ausnutzen, nur ihren eigenen Vorteil suchen und dazu Recht und Gesetz bis aufs Äußerste ausdehnen und manchmal auch über die Grenze hinaus. Immer nach dem Motto: jedem das Seine, mir das Meiste, denn unterm Strich zähl ich, und zwar nur ich. David sagt dazu: Tu das nicht. Entrüste dich nicht, schau mit einem anderen Blick drauf. Und sein zweiter Rat in demselben Vers lautet: Beneide nicht die Menschen, die Böses tun. Auch neidisch zu sein ist nicht empfehlenswert. Neid hat immer auch etwas mit Selbstgerechtigkeit zu tun, weil wir uns vergleichen und finden, dass wir bei diesem Vergleich schlecht wegkommen. Warum laufen die Dinge so gut für ihn oder für sie, aber nicht für mich? Vergleichen gehört zur menschlichen Natur, fast schon von Anfang an. Erinnern wir uns nur mal an Kain und Abel. Doch durch Vergleichen sensibilisiert man sich selbst für das Problem der Ungleichheit des menschlichen Lebens. Und diese Ungleichheit führt man dann leicht auf das offensichtliche Versagen Gottes zurück. Warum werde ich eigentlich nicht von Gott belohnt? Was tue ich nicht alles für ihn? Und die anderen? Warum bestraft er nicht die, die von ihm nichts wissen wollen, so, wie sie es nämlich eigentlich verdient hätten? Vergleichen macht mich also im Grunde nicht nur neidisch, es hat auch Einfluss auf meine Beziehung zu Gott, denn es macht mich misstrauisch ihm gegenüber. Ich stelle damit die Realität seiner Macht und Herrschaft in Frage. Und Davids Erkenntnis in diesem Fall: Tu das nicht. Rege nicht über diese Menschen auf, sei nicht neidisch auf sie. Das ist nur verschwendete Energie. Denn sie verdorren so schnell wie Gras, sie welken dahin wie grünes Kraut. Stattdessen schlägt er uns einen Blickwechsel vor. Hör auf, dich auf diese Menschen zu konzentrieren und lass dich schon gar nicht dazu hinreißen, es ihnen gleich zu tun, sondern richte deinen Blick auf Gott. Vertraue ihm. Blickwechsel heißt: Betrachte Dinge anders, stelle einen neuen Fokus ein, ändere deine Perspektive und lenke deine ganze Aufmerksamkeit darauf. Lass die Wellen um dich herum außer Acht. Verliere nicht dein Ziel aus den Augen. Das ist leichter gesagt als getan. Wie oft fühlen wir das nicht? Nichts von Gottes Nähe, nichts von seiner Hilfe, nichts von seinem Beistand. Auch David hat diese Erfahrung immer wieder gemacht, dass Gott nicht jeden seiner Schritte abgesichert und ihn vor Zweifeln und Stürzen bewahrt hat. Doch er rät dazu, einzelne Momente nicht überzubewerten. Für ihn zählt das ganze Bild, das ganze Leben. David fordert uns zu einem Blick auf das Endergebnis heraus. Wende deinen Blick weg von anderen, auch von dir selber, denn unterm Strich zählt Gott. Er setzt sich am Ende durch. Übrigens, ganz ähnlich wie David geht es auch dem Beter von Psalm 73. Auch ihm ist das Verhalten gottloser Menschen zur Anfechtung geworden. Ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Doch dann kommt er an einen Punkt, wo sich für ihn alles verändert, nämlich da, wo er sich mit seinen Fragen an Gott wendet. Schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort bekommt er eine neue Perspektive, dort in Gottes Gegenwart. Er kommt zu der Gewissheit, dass bei allem Auf und Ab im Leben, bei allen Fragen, bei allen Ungereimtheiten, bei allen Wellen, die ihm zu schaffen und die ihm Angst machen, doch nur Gott selbst seine feste Lebensgrundlage sein kann. Und er kommt zu dem Schluss, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Auch er wendet seinen Blick zu Gott und bringt sich damit wieder in eine Beziehung zu ihm. Und genau wie David setzt auch er sein ganzes Vertrauen auf Gott. Kein blindes Vertrauen oder stilles Herunterschlucken von Ärger, sondern eine bewusste Entscheidung. Ich soll mich trotz verschiedener Möglichkeiten dazu entscheiden, Gott zu vertrauen. Das Vertrauen gegenüber Gott basiert nämlich nicht auf Gefühlen, sondern braucht eine bewusste Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss, die einem kein anderer abnehmen kann. Und diese Entscheidung bedeutet einen Bruch mit dem bisherigen Verhalten. Von Natur aus neigen wir Menschen dazu, unser Vertrauen auf Reichtum, Erfolg und andere Menschen zu setzen, um darin Zufriedenheit und Freude zu finden. Doch David drückt auch hier unsere Blickrichtung wieder auf ein anderes Ziel. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Vor einiger Zeit hat Martina mir diesen Vers mal per WhatsApp zugeschickt, um mich in einer schwierigen Situation zu ermutigen. Und ich dachte, na super, wieder so ein Vers, der klingt wie Gott, die gute Fee, erfüllt mir meine sehnlichsten Wünsche. Und ich konnte in dem Moment, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel damit anfangen. Doch im Zuge der Predigtvorbereitung habe ich dann erkannt, auch bei mir war ein Blickwechsel notwendig. Mit Freude am Herrn zu haben, ist nämlich ursprünglich gemeint, sich an ihm zu laben, so wie man sich an einem richtig guten Essen labt. Laben, das ist so ein altes Wort, das bedeutet Genuss, satt werden, gestärkt werden. Wenn wir uns am Herrn laben, genießen wir die ganze Fülle seiner Herrlichkeit. So wie ein Säugling sich an seine Mutter schmiegt, wenn er gestillt wird. Als fünffacher Mutter wird dir, liebe Martina, dieser Ausdruck völliger Zufriedenheit im Gesicht eines Babys sicherlich sehr vertraut sein. Wenn es gut gesättigt, völlig entspannt, mit einem Lächeln in den Armen seiner Mutter einschläft. Auch wenn das vielleicht nicht so oft vorkommt, wie man sich das wünschen würde. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Die Qualität der Freude hängt dabei auch immer von der Quelle der Freude ab. Wenn wir unser Vertrauen bewusst auf Gott setzen und er die Quelle unserer Freude wird, machen wir uns unabhängig von den Freuden, die uns die Welt verspricht. Denn weltliche Freuden sind endlich, sind vergänglich. wie ein Glas Nutella oder eine Packung Marzipankartoffeln. Selbst wenn es ein großes Glas oder eine große Dose ist, irgendwann ist sie einfach leer. Wir brauchen eine Quelle der Freude, die dauerhaft und unendlich ist. Und Gott ist diese Quelle. Das hat auch Jesus deutlich gemacht. Sich am Herrn zu laben, steht in einer Beziehung zu dem, was Jesus uns in Johannes 10, Vers 10 verspricht. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Volle Genüge, das meint eine Menge, die beträchtlich mehr ist als das, was man erwarten würde. Jesus meint damit nicht einen Überfluss an materiellen Dingen, auch nicht an Ansehen, Erfolg oder Macht. Das sind keine Prioritäten in Gottes Welt. Jesus lädt zu einer Beziehung ein, zu einer ganz persönlichen, engen und liebevollen Beziehung. So innig wie die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Ein Leben in der Geborgenheit und im Vertrauen auf ihn. Ein Leben befreit von Angst. Angst davor, zu kurz zu kommen. Angst davor, etwas zu verpassen. Ein Leben, das sich nicht nur ständig um mich selber dreht oder im Blick auf andere gelebt werden muss, sondern ein Leben, das ich getrost ihm überlassen kann. Jesus, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der wahre Weinstock, ich bin das Wasser, das für immer deinen Durst stillt, schenkt dieses Leben und ich darf mich von ihm beschenken lassen. Dieses Leben im Vertrauen hin zu voller Genüge ist allerdings keine einmalige Entscheidung, wie das Umkippen eines Schalters. Einmal passiert und schwupp ist es für immer da. Nein, es ist ein fortwährender Prozess, bei dem wir immer weiter dazulernen und wachsen und uns dabei auch immer wieder neu auf Jesus ausrichten müssen. Blickwechsel. Unser Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Wir sollen ihn immer besser kennenlernen. Und innerhalb dieses Prozesses wächst dann meine Beziehung zu Jesus immer weiter und dadurch auch mein Vertrauen zu ihm. Denn Vertrauen wird größer mit jeder positiven Erfahrung, die ich mache. Und je mehr ich von mir wegschaue hin auf Jesus, desto besser erkenne ich, dass meine eigenen Wünsche vielleicht nicht unbedingt die sind, die er erfüllen sollte. Er weiß, was ich wirklich brauche. Und das ist Grund, mich über ihn zu freuen. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Heißt meine Perspektive, Jesus Christus, wird das den Blick auf mein Leben und meine Lebenswünsche verändern. Seine Wünsche werden dann auch zu meinen Wünschen, die er gerne erfüllt. Doch trotz aller positiven Erfahrungen werden wir auch immer wieder mit Versagen und Zweifeln konfrontiert werden, die unser Vertrauen schwächen. Und die Frage ist, kann ich wirklich allein aus mir selbst heraus die Kraft für ein solches Vertrauen aufbringen? Wenn Ängste, Nöte und Sorgen kommen, wenn Menschen mir übel zusetzen, wenn die Wellen hochschlagen. Wie leicht geraten wir doch dann immer wieder ins Wanken, ins Zweifeln. Selbst Menschen wie Petrus, gerade noch zu Fuß auf dem Wasser unterwegs, dann der Untergang. Unser Vertrauen wird niemals ausreichen. Unser Vertrauen wird niemals ausreichen, weil es dabei nämlich wieder um uns selber geht. Um unsere Anstrengung, um unsere Kraft, um unser Augenmerk, das wieder auf uns selbst gerichtet ist. Und wieder müssen wir einen Blickwechsel vornehmen. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Befiehl dem Herrn dein Leben an. Interessant auch die wörtliche Übersetzung. Wälze deinen Weg auf den Herrn. Das Wort wälzen macht nämlich genau das deutlich, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, inmitten unserer Schwierigkeiten auf Gott zu vertrauen und ihn machen zu lassen. Mir fiel bei diesem Wort wälzen der arme Sisyphus aus der griechischen Mythologie ein, der sich immer wieder abmüht, einen schweren Felsbrocken, einen Hügel hinaufzuwälzen. Und kurz vor dem Ziel rollt der Stein wieder ins Tal. Gott bietet uns an, uns diesen Stein voller Lebensschwierigkeiten und Ungereimtheiten abzunehmen. Er will ihn für uns weiterwälzen. Aber wir müssen es auch wollen. Wir müssen uns dazu entscheiden, ihm diesen Stein zu übergeben, ihm unseren Weg anzuvertrauen. Auch wenn das bedeutet, dass er ihn vielleicht in eine andere Richtung wälzt, als wir uns das gedacht oder vorgestellt haben. Du, Michael, hast mir einmal erzählt oder häufiger erzählt, wie du in schwierigen Situationen gern auf dein Rad steigst und fährst, einfach um den Kopf frei zu kriegen. Die Schwere der Last, die dich beschäftigt, auf die Straße bringst und sie so während der Fahrt auf Gott abwälzt. Und dieses Abwälzen, dieses aktive Abgeben, möchte ich euch nun durch eine kleine Aktion noch einmal ganz deutlich machen. Keno wird mir dabei helfen und Andrea hat mit diesem schönen Bild im Vorfeld schon geholfen. Wälze deinen Weg auf den Herrn. Wälze deinen Weg auf den Herrn. Deine Fragen, deine Ängste, deine Zweifel, deine Sorgen, wälze deinen Weg auf den Herrn. Und es gibt einen Vers im Neuen Testament, der unterstreicht nochmal, was hier gemeint ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werfen macht wie Abwälzen eigentlich nur Sinn, wenn man auch loslässt. Ich muss loslassen, meine eigenen Pläne und Vorstellungen vom Leben, meine Sorgen um die Zukunft, das Verlassen auf meine eigene Kraft, auf meine eigenen Fähigkeiten. Loslassen und ganz abgeben in die Hände dessen, dem ich vertraue, auf den ich mich verlasse, Jesus. Und weil er weiß, wie es um das Vertrauen von uns Menschen bestellt ist, kommt er uns entgegen, indem er handelt. Er wird es richtig machen. Er sorgt für euch. Gott sei Dank hängt der Erfolg meines Vertrauens letztendlich also nicht von mir ab, sondern davon, dass Gott es richtig machen wird. Er wird handeln und dann kann es am Ende nur gut werden, weil Gott durch und durch gut ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Zum Schluss. Gott zu vertrauen ist die Entscheidung zu glauben, dass Gott gut ist und einen guten Weg für mich hat. Und Jesus wirbt um dieses Vertrauen. Er lädt uns zum Gottvertrauen ein, zu einem Leben in enger Beziehung zu ihm. So wie David sollen auch wir immer wieder danach fragen, was Gottes Pläne für unser Leben sind und uns danach ausrichten. Unsere Wege mit ihm besprechen. Offen sein für seine Unterstützung, für seine Möglichkeiten, aber auch für seine Korrektur. Denn Gottes Perspektive ist besser als meine. So viel besser. Das ist nicht wirklich immer leicht, das hat auch David erfahren, aber im Rückblick hat er festgestellt, dass Gott keine leeren Versprechungen macht und dass sein Weg der richtige für ihn war. Und diese Erfahrung werden auch wir machen, denn Jesus hat es uns versprochen. Wenn wir ihm vertrauen, wird er uns da abholen, wo wir stehen und uns helfen, dorthin zu gelangen, wo wir sein sollen. Und du, Michael, hast uns in den letzten 15 Jahren unermüdlich und in unzähligen Predigten genau dazu aufgefordert, herausgefordert und ermutigt, treue Jesus-Nachfolger zu sein, in enger Beziehung zu Gott zu leben und uns seiner Führung anzuvertrauen, damit unser Leben gelingen kann. Und Martina stand dir in dieser Hinsicht in nichts nach. Wie viel Mut und Zuspruch hast du mir persönlich gerade auch im letzten Jahr immer wieder durch deinen tiefen Glauben gegeben? Wälze auf den Herrn deine Wege und er wird handeln. Er bringt den Stein ins Rollen. Diese Verheißung hat kein zeitliches Limit. Weder durch die Jahrhunderte, noch ist sie auf ein bestimmtes Lebensalter beschränkt. Das heißt, sie gilt sogar auch noch für Rentner. Rentner zu werden bedeutet im Leben einen genauso erheblichen Umbruch wie zu heiraten, habe ich irgendwo gelesen. Und ihr beginnt jetzt diesen neuen Lebensabschnitt und braucht noch einen Ausblick für die Zukunft. Ein neues Ausrichten, vielleicht auch einen Blickwechsel. Weg von dem, was unklar ist, weg von dem, was Angst macht, hin auf den, der Gutes für euch bereithält. Und als kleine Erinnerung daran und an den Gottesdienst heute, habe ich mit Hilfe von Thorsten und Harald ein kleines Geschenk für euch vorbereitet, damit ihr euch diesen Zuspruch immer wieder aufs Herz stempeln könnt.